Hallo zur letzten Podcast-Folge, in der nochmal ein Beweis aus Kapitel 10 erklärt wird. Jedenfalls habe ich es durchgeschaut und bin mir ziemlich sicher, dass wir alles andere ausführlich gemacht haben und dass das jetzt das letzte Lemma ist, wo noch ein bisschen was nachzutragen ist. Wenn Ihnen da noch was anderes auffällt oder einfällt, dann bitte einfach Bescheid sagen. Ich gehe jetzt von dem Informationsstand aus, den ich habe, wenn ich in meine Notizen gucke. Lemma 10.7 ist noch dran. Klären wir kurz, worum es geht. Wir haben die Standardvoraussetzungen, haben ein irreduzibles Polynom Q aus Kx und das Minimalpolynom von Alpha soll eine Potenz von Q sein. Das heißt, man kann es schreiben als Q hoch K mit einem K aus N0. Jetzt soll U ein alphazyklischer Teilraum sein von V und die Dimension soll so groß wie möglich sein. Das heißt also, dass es nicht möglich ist, einen alphazyklischen Teilraum von V zu finden, der eine größere Dimension hat als U. Und dann wollen wir zeigen, dass es einen alpha-invarianten Teilraum W gibt von V mit der Eigenschaft, dass man V schreiben kann als direkte Summe von U und W. Und zusätzlich soll noch gelten, oder wir sehen dann, dass das Minimalpolynom sich nicht verändert, wenn man von Alpha übergeht zu Alpha eingeschränkt auf U. Sehr, sehr, sehr praktisches Lemma. Wir können also, wenn wir möglichst große alpha-zyklische Teilräume hernehmen, auf der einen Seite dann so eine direkte Summenzerlegung finden und auf der anderen Seite ändert sich das Minimalpolynom nicht, wenn wir von V übergehen zu diesem großen alphazyklischen Teilraum. Sehr, sehr praktisch. Wir haben das Lemma ja auch schon benutzt in der Vorlesung und gesehen, wie praktisch das ist. Okay, die Idee ist am Ende eine Induktion, aber ich erkläre mal vorher, wie man da hinkommt. Ich wiederhole das nur kurz, auch wenn das in der Vorlesung gemacht wurde. Beta ist wieder die Einschränkung von Alpha auf U, so wie so oft. Und erstmal gucken wir uns den Fall an, dass der Vektorraum V Dimension 0 hat. Dann ist V der Nullraum und da passiert überhaupt nichts Interessantes. Jetzt sei die Dimension n mindestens 1. Die Behauptung soll richtig sein für alle Teilräume mit kleinerer Dimension, die alpha-invariant sind, für die diese ganzen Voraussetzungen erfüllt sind. Und der erste Fall ist der, dass V selber alpha-zyklisch ist. Das heißt, U ist dann einfach V und dann ist nichts weiter zu zeigen. Okay, jetzt ist V nicht selbst alphazyklisch, denn den Fall haben wir ja schon behandelt. U ist also ein echter Teilraum und so gewählt, wie wir es gesagt haben. Wenn man Alpha ins Minimalpolynom einsetzt, kommt der Nullendomorphismus raus. Und das heißt, dass wenn man Alpha eingeschränkt auf U da einsetzt, dass dann der Nullendomorphismus auf U rauskommt. Und Satz 9.22 sagt uns doch jetzt, dass das Minimalpolynom von Beta jetzt als Faktor im Minimalpolynom von Alpha drinstecken muss. Und dann schreiben wir das mal, Minimalpolynom von Alpha gleich Minimalpolynom von Beta mal t, t ist ein Polynom aus kx. Das Minimalpolynom von Alpha ist aber q hoch k nach Voraussetzung und q ist irreduzibel. Und jetzt sagt uns diese Eindeutigkeit der Zerlegung von Polynomen in irreduzible bis auf Reihenfolge und so weiter, dass man dann das Minimalpolynom von Beta auch als Potenz von q schreiben kann. Sei also jetzt m eine natürliche Zahl, höchstens so groß wie k, und derart, dass man das Minimalpolynom von Beta schreiben kann als q hoch m. Jetzt wählen wir unter allen alphazyklischen Teilräumen von V, die die gleiche Dimension wie U haben, das heißt all die, die man als möglichst große alphazyklische Teilräume hätte wählen können, unter all denen wählen wir einen, bei dem die Zahl m, die wir da gerade gefunden haben, so groß wie möglich ist. Und jetzt behalten wir all diese Bezeichnungen. U ist so wie gerade gesagt, Beta ist immer noch Alpha eingeschränkt auf U. Das Minimalpolynom schreiben wir als Q hoch M. Okay, wir werden am Ende zeigen, dass das Minimalpolynom von Alpha genau dieses Q hoch M ist. Wir werden die Einschränkungen oder die Anwendung von Alpha auf den Faktorraum V modulo U angucken. Diese Abbildung kriegt den neuen Namen Phi, damit es ein bisschen einfacher zu handhaben ist. Und wir bleiben in dem Induktionssetting, machen aber gleich noch eine Fallunterscheidung. Und ich erkläre mal kurz, wie wir da hinkommen. Denn es wird darum gehen, ob V modulo U zerlegbar oder nicht zerlegbar ist bezüglich der Abbildung Phi. Phi ist Alpha auf dem Faktorraum V modulo U. Das ist einfach ein bisschen einfacher zu schreiben und auch zu sprechen für mich. Sei mal V ein Vektor aus V, nicht der Nullvektor. Und V0 ist das Alpha-Erzeugnis von V. So, was überlegen wir uns? Erstens ist V0 alphazyklisch und wir haben gesagt, V selber soll nicht alphazyklisch sein, deswegen ist V0 ein echter Teilraum. Und jetzt kommt das Argument von vorher, das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf V0 ist auch wieder eine Potenz von Q, das heißt, wir nehmen uns irgend so ein L her, L aus N, derart, dass das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf V0 Q hoch L ist. Jetzt kommt ein bisschen Dimensionsgerechner. Und wir beachten, dass bei zyklischen Teilräumen, also zyklisch für irgendeinen Homomorphismus, charakteristisches Polynom und Minimalpolynom dasselbe sind. Das ist Lemma 924. Okay, was kommt raus? Die Dimension von U ist dasselbe wie der Grad des charakteristischen Polynoms von Beta. Das ist dasselbe wie der Grad des charakteristischen Polynoms, des Minimalpolynoms von Beta. Ja, aber wie kann ich den Grad des Minimalpolynoms ausrechnen? Das Polynom ist ja Q hoch M. Das heißt, ich kriege einfach den Grad von Q mal M. Genauso kann ich das machen mit der Dimension von V0. Das ist ja alpha-zyklisch, das heißt, die gleiche Idee funktioniert und dann bekomme ich den Grad von Q mal L. Aber V0 ist alpha-zyklisch und U auch. Und wir haben doch die Notation so gewählt, dass bei U dieser Exponent M, der da oben beim Minimalpolynom dran steht, so groß wie möglich sein soll. Das heißt also, V0 kann jetzt nicht auf einmal einen größeren Exponenten da stehen haben beim Minimalpolynom. Deswegen ist L kleiner gleich M. Und insbesondere haben wir gezeigt, dass wenn man Alpha in Q hoch M einsetzt und das dann auf diesen kleinen Vektor V anwendet, den wir genommen haben, um V0 zu erzeugen, dass dann 0 rauskommt. Heißt also, das Minimalpolynom von Alpha ist tatsächlich Q hoch M. Und das ist dasselbe wie das Minimalpolynom von Beta. Wir haben das gezeigt, indem wir einfach irgendeinen Vektor aus V hergenommen haben und auf diesen Vektor Q hoch M eingesetzt Alpha losgelassen haben. So, das heißt also, wir haben jetzt schon mal rausgefunden, dass das Minimalpolynom sich nicht ändert, wenn man übergeht von Alpha zu Beta. Das war ein Teil der Aussage. Was uns jetzt noch fehlt, ist dieser Alpha-invariante Teilraum W, derart, dass man V als direkte Summe schreiben kann von U und W. Das müssen wir jetzt noch basteln. Und dazu kommt dann gleich die Fallunterscheidung. Ein, zwei Vorbemerkungen möchte ich noch machen. Wir gehen jetzt ja gleich in den Faktorraum V modulo U. Und das heißt, dass ich immer mal wieder von solchen Faktorräumen sprechen werde und von irgendwelchen Restklassen und Vertretern und so. Und die Abbildung Phi wird wichtig. Phi ist Alpha auf dem Faktorraum V modulo U. Da bilden wir ab, indem wir einfach Repräsentanten abbilden. Was noch? Wenn ich Alpha auf V modulo U einsetze in das Minimalpolynom, dann kommt ja der Nullendomorphismus raus auf dem Faktorraum und dementsprechend kann ich auch dieses Minimalpolynom, also das von V modulo U oder Alpha angewandt auf V modulo U, das kann ich auch wieder als Potenz von Q schreiben. Das Argument ist immer dasselbe. Und das heißt, dass all diese interessanten Faktorräume, die wir da gleich sehen und all die alpha-zyklischen Teilräume, die erfüllen alle die Voraussetzung, dass die Minimalpolynome Potenzen eines irreduziblen Polynoms sind. Und nur das ist dann gleich immer wichtig. Erster Fall. V modulo U ist hier nicht phi unzerlegbar. Heißt also, man kann es zerlegen in echte phi-invariante Teilräume. Und dann nennen wir die mal V1 modulo U und V2 modulo U. Heißt also, V modulo U ist die direkte Summe von den beiden. Die sind phi-invariant und wenn ich jetzt die vollen Urbilder nehme, also Teilräume V1 und V2 von V, sodass im Faktorraum dann diese Zerlegung rauskommt, dann sind die Alpha-invariant. Und die enthalten U und sind echte Teilräume von V. Ansonsten wäre die Zerlegung nicht so, wie wir sie uns hergenommen haben. Okay, V1 und V2 sind Alpha-invariant. Jetzt kann man die ganze Argumentation von vorher nochmal machen und kriegt raus, dass die Minimalpolynome von Alpha eingeschränkt jeweils auf V1 oder V2 Potenzen von Q sind. Ah, aber jetzt können wir doch per Induktion unser Lemma auf diese Teilräume anwenden. Das heißt, in diesen Teilräumen finden wir alpha-invariante Teilräume und kriegen so eine direkte Summenzerlegung. Schreiben wir das einmal hin. Ich wähle mir W1 alpha-invariant und so, dass ich V1 schreiben kann als U direkte Summe W1. Und genauso wähle ich mir W2 als Teilraum von V2 alpha-invariant und so, dass ich V2 schreiben kann als U direkte Summe W2. Jetzt nehme ich mir W her, das soll sein W1 plus W2 und jetzt rechne ich einfach aus, dass alles passt. W plus U ist W1 plus W2 plus U, das ist V1 plus V2 und das ist V. Und jetzt rechne ich noch mit den Dimensionen rum. Die Dimension von W ist höchstens so groß wie die Dimension von W1 plus die von W2. Ich weiß ja nicht, wie die beiden sich schneiden, aber diese Abschätzung stimmt. Das ist dasselbe wie die Dimension von V1 minus die von U plus die Dimension von V2 minus die von U. Das heißt, das ist die Dimension des Faktorraums V1 modulo U plus Dimension des Faktorraums V2 modulo U. Das ist eine unserer Rechenregeln für Dimensionen. Und das ist jetzt wiederum die Dimension von V modulo U. Und das ist dasselbe wie die Dimension von V minus die Dimension von U. Hier habe ich Satz 3,18 benutzt. Und wenn ich den Schnitt, also wenn ich die Dimension des Schnittes von zwei Teilräumen bestimmen möchte, dann benutze ich Satz, oder andersrum, wenn ich eine Summe von Teilräumen habe, dann benutze ich Satz 3,20, um die Dimension auszurechnen. Zum Beispiel kann ich die Dimension von W geschnitten U betrachten als Dimension von V minus Dimension von W minus Dimension von U. Und wenn ich das jetzt alles zusammenwerfe, dann kommt raus Dimension von V minus Dimension von U gleich Dimension von W geschnitten U plus Dimension von W. Das ist dann kleiner gleich der Dimension von W geschnitten U plus Dimension von V minus Dimension von U. Und jetzt kommt insgesamt raus, wenn wir alles vergleichen, dass W geschnitten U Dimension 0 hat, also muss es der Nullraum sein und damit ist dann V die direkte Summe von W und U. Zweiter Fall. Jetzt ist V modulo U phi unzerlegbar. Das heißt, dass der Trick, den wir gerade gemacht haben, um eine Zerlegung zu basteln und dieses W zu finden, nicht funktioniert. Wir müssen uns hier was anderes überlegen. Okay, gucken wir uns den Faktorraum an, V modulo U. Der hat kleinere Dimensionen als V und das Minimalpolynom von Phi erfüllt die Voraussetzungen des Lemmas. Das heißt, wir können jetzt hier Induktion machen, in dem Faktorraum selber. Der ist selber Phi zyklisch und damit arbeiten wir jetzt weiter. V0 aus V soll jetzt so sein, dass V modulo U sich schreiben lässt als das Phi-Erzeugnis von V0 plus U. Kleines V0, großes U. Das heißt, wir arbeiten am Faktorraum und das Phi-Erzeugnis kriegen wir, indem wir Phi immer wieder auf diesen Repräsentanten V0 loslassen und das Erzeugnis all dieser Elemente betrachten. Jetzt müssen wir uns noch daran erinnern, dass das Minimalpolynom von Phi sich als Q hoch J schreiben lässt. J ist irgendeine natürliche Zahl. Das haben wir uns vorhin klar gemacht. Dann kommt, wir nennen jetzt mal I, K minus J. K war der Exponent, der ganz zu Beginn an dem irreduziblen Polynom Q dran stand. Und jetzt kommen wieder ein paar Rechnungen. Ich setze Alpha ein in haufenweise Polynome. Zunächst mal, wenn ich Alpha in das Minimalpolynom von Alpha einsetze, dann kommt der Nullendomorphismus raus. Das ist dasselbe, als wenn ich Alpha in Q hoch K einsetze. Und das ist dasselbe, als wenn ich Alpha in Q hoch J einsetze und in Q hoch I und dann hintereinander ausführe, was da passiert. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt V0 nehme und nacheinander mit Q hoch J von Alpha und Q hoch I von Alpha abbilde, dann kommt der Nullvektor raus. Insbesondere liegt dann V0 abgebildet mit Q hoch J von Alpha im Kern von Q hoch I von Alpha. Naja, aber andererseits ist Q hoch J ja das Minimalpolynom von Phi. Das heißt, wenn ich da Phi einsetze und das dann loslasse auf Elemente im Faktorraum, dann kommt da immer 0 raus. Und so bekomme ich jetzt V0 hoch QJ eingesetzt Alpha, liegt einerseits in U und andererseits im Kern von Q hoch I von Alpha. Okay, jetzt wenden wir Lemma 10.5.2 an. Lemma 10.5 war das mit den zwei Teilen, wo man so Grade und Dimensionen und sowas verglichen hat. Und das wenden wir an auf Q hoch J und Q hoch I. Dann kriegen wir, der Kern von Q hoch I eingesetzt Alpha, geschnitten mit U, ist dasselbe wie der Kern von Q hoch I und da setzen wir ein Alpha eingeschränkt auf U. Und das ist dasselbe wie der Kern von Beta eingesetzt in Q hoch I. Das ist jetzt mit Lemma 10.5.2 das Bild von Q hoch J von Beta. Und das ist einfach nur U und darauf angewandt Q hoch J eingesetzt Alpha. Hier habe ich diese Beziehung zwischen Kern und Bild benutzt aus Lemma 10.5.2 und die Faktorisierung des Minimalpolynoms war jetzt die in Q hoch J und Q hoch I. Okay, jetzt wenden wir da wieder alles an auf unseren kleinen Vektor V0 und kriegen, dass wir einen U aus U finden, derart, dass man V0 hoch Q hoch J von Alpha schreiben kann als kleines U hoch Q hoch Q hoch J von Alpha. Ja doch, stimmt alles. Ich weiß nämlich jetzt, dass V0 hoch Q hoch J von Alpha in U hoch Q hoch J von Alpha liegt. Und das heißt, ich finde ein kleines U, was ich auch als U-Bild nehmen kann. Jetzt sei klein b V0 minus U, kleines V0 minus kleines U. Dann rechne ich ein bisschen rum und bekomme raus, dass W von Q hoch J eingesetzt Alpha auf den Nullvektor abgebildet wird. Und das bedeutet jetzt wiederum, dass wenn ich das Alpha-Erzeugnis von diesem kleinen W betrachte, dass da jetzt die Dimension höchstens so groß sein kann wie der Grad von Q hoch J. Und der Grad von Q hoch J ist ja genau der Grad des Minimalpolynoms von Phi. Das ist dasselbe wie der Grad des charakteristischen Polynoms, Lemma 924. Und das ist die Dimension von V modulo U. Ja, was ist jetzt die Idee? Die Idee ist, dass das Alpha-Erzeugnis von diesem kleinen W jetzt unser gesuchter Teilraum W sein soll. Also der gesuchte Raum, sodass wir eine direkte Summenzerlegung bekommen von V mit diesem Raum und U. Okay, das rechnen wir einfach kurz nach. V modulo U kann ich ja schreiben als Phi-Erzeugnis von dem kleinen V0 plus U. Das kleine V0 wird als Repräsentant benutzt. Jetzt schreibe ich das ein bisschen um und bekomme, dass ich V schreiben kann als Alpha-Erzeugnis von dem kleinen Vektor V0 plus U. Und wir erinnern uns, das kleine W war doch das kleine V0 minus das kleine U. Jetzt schreibe ich das um. V0 ist also W plus U. Und jetzt kann ich also V schreiben als das Alpha-Erzeugnis von W plus U plus großer Teilraum U. Naja, da aber U in U liegt und U Alpha invariant ist, kann ich bei diesem Alpha-Erzeugnis vorne das U weglassen. Das wird quasi dann mitverarztet von dem großen Teilraum U, der da noch steht. Das heißt, in der Summe ist es dasselbe, als wenn ich das Alpha-Erzeugnis von W nehme und dann plus U. Da kommt auch der ganze Raum V raus. Jetzt muss ich nur noch klären, dass die beiden im Schnitt nur den Nullvektor haben. Also gucke ich einmal nach. Was machen wir über die Dimension? Die Dimension des Alpha-Erzeugnisses von klein w ist kleiner gleich der Dimension von v minus Dimension von u. Na, das geht aber nur, wenn das Alpha-Erzeugnis von w den Teilraum u trivial schneidet, also nur im Nullvektor. Und damit haben wir es dann geschafft. Und die Strategie hier war völlig anders als im ersten Fall. Im ersten Fall, da konnten wir irgendwie durch Tricks eine Zerlegung finden, hatten sofort einen Kandidaten und mussten noch was nachrechnen. Hier war es wesentlich schwieriger, überhaupt auf einen Kandidaten zu kommen für diesen Teilraum W. Okay, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Das war Lemma 10.7. Bis zur nächsten Folge.